Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, danke für den ernsten und doch notwendigen Blick rüber in den Nahen Osten und dann gleichzeitig auch wieder die Bewusstmachung, wenn ich kämpfe, dann auf den Knien. Wann haben wir das letzte Mal gemacht? Auf den Knien gekämpft? Im FSJ, da erzählte einer meiner Kollegen von einem Bruder, der in so einer Not war und dann in den Wald rannte, im tiefsten Winter und so intensiv dort gebetet hat, dass Schweißtropfen von seiner Stirn kamen. Aber nicht, weil er eben 10 Pelzmänteln übereinander gezogen hat, sondern weil er so intensiv am Beten war. Ich muss zugeben, so weit ist es bei mir auch noch nicht gekommen. Und ich glaube, da kann man auch die Güte des Christseins nicht dran messen. Aber ja, manchmal kann ein geistlicher Kampf auch so aussehen. Und er sollte eigentlich nie mit der Waffe enden, so wie wir es jetzt unten sehen. Hoffnung. Hoffnung ist das, was Not tut. Ich weiß ja nicht, was ihr mit Hoffnung verbindet. Hoffentlich wird es besser. Jetzt habe ich einen Schnupfen. Morgen bin ich hoffentlich wieder gesund. Also noch habe ich den Schnupfen nicht wirklich. Wer weiß, kommt bestimmt noch irgendwann. Vielleicht geht es manchem von euch so, dass ihr sagt, ich habe jetzt einen Schnupfen, hoffentlich ist morgen wieder gut. Dann liege ich nicht so lange im Bett bei Kamillentee und ähnlichen Scheußlichkeiten. Hoffnung. Was ist es nur? Erwartung? Vertrauen? Gewissheit? Irgendwie zuversichtlich nach vorne sehen? Beim Sport ist es immer frustrierend, wenn man ausscheidet in einem Turnier oder wenn man absteigt. Ja, für mich ist es frustrierend zu sehen, dass Werder Bremen jetzt wieder ziemlich weit unten ist. Gut, die Saison ist noch jung, da kann noch eine Menge passieren. Aber wenn der Abstieg besiegelt ist, wenn man weiß, mehr geht nicht, das weiß ich und das war's. Ja, dann bleibt immer noch die Hoffnung, nächstes Jahr können wir wieder aufsteigen. Und wenn man bei einem Turnier ausgeschieden ist, kann man weiter trainieren, dann kommt im nächsten Jahr oder nach 4 weiteren Jahren das nächste Turnier. Darauf kann man trainieren, da kann man es ja dann besser machen. Hoffentlich wird es dann auch besser. Viele Sportler fallen in ein tiefes Loch, wenn das Comeback misslingt oder die Karriere vorzeitig beendet ist. Manche können das nicht ertragen, wenn sie zu alt geworden sind und der Jubel der Fans ausbleibt. Das macht schon was mit einem. Ich war selber mal im Stadion, ich habe noch nie im Stadion gespielt. Aber wenn man einmal im Stadion ein Spiel live miterlebt hat und die eigene Mannschaft schießt Tore und die anderen jubeln alle mit, es ist schon ein krasses Gefühl, was da entsteht. Und ich glaube, wenn man selber auf dem Platz steht und etwas gewinnt, da geht das Adrenalin bächeweise. Und genauso groß der Schlag, wenn das alles ausbleibt, man vielleicht versagt hat. Was bleibt an Hoffnung? Vielleicht die Familie, vielleicht das Geld, vielleicht der Ruhm. Ja, Jogi Löw hat jetzt den Ruhm, er ist Weltmeister. Er war 10 Jahre lang immer unter den besten 3 Nationalteams und bei einem Endturnier, da ist es nicht so schlimm, wenn man dann einmal in der Vorrunde ausscheidet. Was bleibt? Gesundheit? Oder der Glaube an Gott? Es gab immer wieder auch Sportler, die Christen waren. Manchmal sind sie dafür auch angegriffen worden oder zumindest negativ in den Schlagzeilen gelandet. Auch ein gewisser Felix Mnecher, von Wolfsburg zu Dortmund gewechselt, 22 Jahre jung, bekam auch so manche Kritik, weil er eben Christ war und daraus kein Hehl gemacht hat und sich auch nicht unbedingt positiv zur LGBTQ-Szene der sexuellen Vielfaltszene geäußert hat. Er hat das an sich sehr cool und locker so formuliert, aber er kam trotzdem sehr in die Kritik und stand da unter Beschuss. Dortmund hat das auch relativ locker gesehen und hat ihm den Vertrag zugestanden. Und ist, glaube ich, auch ein fairer Typ. Aber wie ist das, wenn man wegen des Glaubens unter Beschuss steht? Auch in unserem Land. Gibt es da noch Hoffnung? Und was hält Glaube aus? Ohne dass die Hoffnung ins Wanken kommt oder gar stirbt. In der Bibel lesen wir den Vers im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Die Hoffnung wird hier in Verbindung mit Zuversicht gebracht. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In dem Vers steckt so viel drin, umfassend können wir den jetzt hier nicht beleuchten. Aber es wird deutlich, gerade auch in den weiteren Versen, durch den Glauben haben Menschen Unglaubliches vollbracht, weil sie zuversichtlich nach vorne geschaut haben, weil sie eine Hoffnung hatten, dass das auch nicht irgendetwas ist, weshalb man letztlich den Kopf in den Sand stecken muss oder den Sand am Ende zwischen den Zähnen hat. Da war zum Beispiel Mose, der wieder bessere Vernunft über eine 500.000 Menschen aus dem feindlichen Ägypten in die Wüste und durch die Wüste geführt hat. Und das war sicherlich kein vergnügungssteuerpflichtiger Sponsorenlauf. Okay, es gab mal Manna von Himmel, das würden wir auch mal gerne erleben. Aber ist uns das mal aufgefallen? Wir wünschten uns manchmal so ganz spektakuläre Wunder. Und wann passieren Wunder in der Bibel? Meistens sind es nicht irgendwelche Umstände, die besonders angenehm sind, wo wir sagen, jo, uns geht's eigentlich gut und ein Wunder, das wäre jetzt nochmal besonders schick. Und dann geht's uns so richtig gut, wenn wir jetzt mal noch ein Wunder hätten. Die Leute haben mit ihrer Existenz gekämpft. Das ging dem Elia so, das ging seinem Prophetenschüler Elisa so. Die Bibelschule war zu klein, die hatten fast nichts zu beißen und dann ging noch die Axt verloren. Und Metall war damals sehr teuer für die Axt. Und dann kommt einer zum Propheten Elisa und sagt, ey, mach mal was. Mach mal was, was sollen wir denn jetzt machen? Oder eine Suppe wird aufgetischt und auf einmal kriegen die Schüler Magenkrämpfe. Und dann kommt da dieser tolle Satz her, der Tod ist im Topf. War ungenießbar. Und Elisa kriegt dann von Gott die Kraft, etwas Außergewöhnliches zu tun. Und oft geschehen ja auch heute noch außergewöhnliche, wunderbare Dinge, wo wir im Nachhinein sagen, das war, naja, vielleicht war es Zufall. Aber manchmal ist da der Glaube schon fast größer, dass es der Zufall war, als dass da gezielt einer seine Hand im Spiel hatte. Um uns zu zeigen, ich hab dich lieb, ich bin bei dir, ich hab's im Griff. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Jesus sagt, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt, dann könnt ihr Berge versetzen. Berge, was sind so Berge? Ich denke an Robert, einen gerade gläubig gewordenen Christ, der hat Leute um Vergebung gebeten, die er bestohlen hatte. Und er hatte Angst davor, dies zu tun. Und anschließend ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Die Leute waren total überrascht, dass er so etwas tat. Dass er sie um Vergebung bat für eine in ihren Augen teilweise Lappalie. Der Boxer Michael Stahl bekam die Kraft, das Gespräch mit seinem lieblosen Vater zu suchen, der ihm so viel Elend zugefügt hatte. Und er sagte sich, Mensch, jetzt eigentlich sollte er mich mal um Vergebung bitten. Und wenn man sich so anschaut, was er so berichtet, würden wir ihm zustimmen. Ja, der Vater muss ihn um Vergebung bitten. Und er dachte, na, das wird wahrscheinlich nichts. Ich werde zu ihm gehen und um Vergebung bitten. Vielleicht habe ich ja auch an manchen Ecken versagt und sehe es nicht. Ja, und das Eis zu seinem Vater brach. Und sie wurden tatsächlich noch Freunde und der Vater wurde sogar Christ und sie hatten zwei wunderbare Jahre miteinander. Das ist jetzt nicht immer so in einem Leben. Bei Michael Stahl war es so und es ist ein wunderbares Zeugnis, aber es zeigt uns, durch den Glauben können wir Berge versetzen. Solche Berge vielleicht der Unversöhnlichkeit. Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, deren Glaube nicht enttäuscht wurde, sie lebten den Glauben an Jesus als feste Zuversicht. Sie erlebten, das ist Hoffnung, das sind nicht bloß leere Worthülsen. Doch kann man auch für andere glauben? Für andere? Kann man für Leute beten, die man nicht kennt? Oder sieht? Es ist schon schwierig genug, Monate, Jahre für Leute zu beten, dass sie endlich zum Glauben kommen und es passiert nichts. Es ist manchmal schon mühsam, für manch eigene Probleme zu beten und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass doch noch was passiert. Und dann für Leute beten, die man kaum kennt? Sind Lebensmittelgüter und medizinische Versorgung nicht wichtiger, als die Hände zu falten? Da passiert doch wirklich mehr. Man sieht da was. Was bringt es eigentlich, für verfolgte Christen zu beten? Und warum machen wir so einen Gottesdienst, wo wir bewusst daran denken wollen und einmal im Jahr in der Regel einen Missionar haben, der berichtet oder aus einem missionarisch-diakonischen Werk? Warum machen wir das? Weil man das als guter Christ halt so macht? Gibt es wirklich sowas wie eine geistliche Überspannleitung? Also, dass man mit Menschen in Nordkorea verbunden ist und sich mit ihnen verbinden kann, auch wenn man sie vielleicht gar nicht wirklich kennt. Ich hatte einmal das Privileg, einen Christen aus Nordkorea live zu begegnen, sogar ihn zu berühren, gemeinsam mit ihm zu beten auf dem Christival in Erfurt. Das größte Jugendfestival für Christen in Deutschland, wenn mich nicht sogar alles täuscht, in Europa. 10.000 etwa waren da, zeitweise mehr. Aber das waren ein paar Minuten. Gibt es sowas wie eine geistliche Überspannleitung und warum beten wir für verfolgte Christen? Wir haben ein Video mitgebracht. Es dauert eine gute Viertelstunde. Und da soll dieser Frage nachgegangen werden. Von einem guten Freund von dem bekannten Bruder Andrew, der Bibel geschmuggelt hat. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Schaut es euch an. Hört zu und vielleicht können wir dadurch gestärkt werden und ein Stück weit Impuls erhalten, warum man eigentlich für verfolgte Christen beten kann und soll.